Ja, also 2008 wäre ich ja gerne dabei gewesen, aber hier dein Kollege, der hat mich ja nicht nominiert.
Das olympische Feuer lodert noch in Jörg Roskopf, würde ich mal so sagen.
Der Bank muss ich sagen, da ist der Dima der Schlimmste. Also wenn der auf der Bank sitzt, der wechselt ja fast jeden Ball, wechselt irgendeinen Stuhl, weil er so abergläubig ist.
40 mm oder 38 mm?
Ist mir egal, ich habe draufgehauen.
Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen Linie. Incredible turnaround from twice runner-up here, Patricia Soria. Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben.
Ping, Pong und Brause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Brause und Benedikt Probst.
No, he does it again, Timo does it for the second time.
Mensch, Richard, die dritte Folge und wir sind schon getrennt.
Das ist Wahnsinn, ja. Ich hätte eigentlich das viel lieber bei dir, mit dir gemeinsam in diesem klassischen Raum gemacht, aber ja, wir müssen es akzeptieren. Wir sind ganz schön weit voneinander weg.
Ja, und wir haben ja auch einen positiven Grund dafür, denn wir haben heute unseren allerersten Gast und in Zeiten von Corona und Social Distancing ist es natürlich ein bisschen doof, sich auch zu dritt in den Raum zu setzen, und dann haben wir gesagt, wir machen das alle von daheim, also der Richard sitzt daheim in seinem Häuschen in Hanau und ich sitze hier in meinem Homeoffice-Büro. Ja, und ich würde auch unseren Gast direkt vorstellen, und ich habe gestern Abend Markus Lanz geschaut, weil mir langweilig war, und er stellt das seine Gäste immer so schön vor, und ich bin jetzt nicht der große Markus-Lanz-Fan, aber ich habe gedacht, aus Spaß können wir das auch mal machen, und ich weiß nicht, ob du das kennst, Richard, aber der führt ja immer seine Gäste so nett mit Zitaten ein, und das versuche ich jetzt auch mal, okay?
Ja, ich bin gespannt.
Okay, ich auch. Also, pass auf. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, wie ich quasi Markus Lanz bin und auf meinem Sessel sitze und mit der üblichen Gestik den Rossi dann... jetzt habe ich mich schon verraten. Verdammt. Na gut, macht nichts. Ich starte mal. Der Stern nannte ihn mal den Boris Becker des Tischtennis, denn mit seiner WM-Goldmedaille im Doppel an der Seite von Steffen Fetzner löste er 1989 einen wahren Tischtennis-Boom aus. Der 8. April 1989 steht in den Tischtennis-Geschichtsbüchern. Und bis heute telefonieren er und Speedy jedes Jahr an ihrem zweiten Geburtstag, dem 8. April miteinander, wenn möglich um 21.24 Uhr der Uhrzeit, als er mit einer parallelen Vorhand den Matchball verwandelte. Zu seiner Karriere sagte er mal den schönen Satz: Ich habe Glück gehabt, dass sich immer die Besten um mich gekümmert haben, aber ich habe auch immer gewusst, was ich möchte und danach gelebt. Herzlich willkommen, Mr. Tischtennis Jörg Roskopf. Hallo Rossi.
Hallo Herr Lanz.
Ja, aber so wollte ich eigentlich nie genannt werden. Ja, ich schaue mir das ja immer an und denke mir dann immer, oh Mann, ey, ich weiß auch nicht. Manchmal ist es ganz gut, manchmal finde ich es auch nicht so gut. Aber ich finde es ganz, ganz witzig. Und bei dir gibt es ja auch viele Geschichten, die man in so eine Begrüßung einbauen können. Rossi, wie geht's dir? Wie hast du die letzten Wochen erlebt? Privat und auch beruflich? Lass uns mal Mäuschen spielen kurz.
Ja, also mir geht's eigentlich ganz gut. Vermisse natürlich meine Spieler und das tägliche Training. Aber es geht ja so langsam wieder los. Zum Glück sind bei uns alle gesund, auch in der Verwandtschaft. Und wir sind zu Hause, haben Abstand und versuchen uns fit zu halten.
Wie hältst du dich fit? Ich habe gesehen, du machst ein paar Trainingsvideos zurzeit, Tischtennis zu Hause. Die findet ihr auch auf www.tischtennis.de. Wenn ihr da nachguckt, da haben wir die alle mal eingestellt. Das ist ein was. Machst du noch irgendwas anderes, um dich in Shape zu halten?
Ja, also was ich gesehen habe, ganz, ganz großer Respekt. Also wie du mit dem Golfschläger da den Aufschlag zusammenbekommen hast. Hut ab, also ich muss sagen, da hast du ein weiteres Talent entwickelt neben dem Tischtennis.
Ja, Talent, da talentfrei bin ich dort in der Sportart. Nee, ich spiele ja ganz gerne Golf und habe gedacht, okay, das passt mal als Gag da ganz gut rein. Das hat aber auf Anhieb geklappt, aber Richie, das wird's auch schaffen, und der Benny schafft es sowieso ohne Probleme, weil der ist ja Golfer. Also wir könnten mal eine Runde gehen. Aber die Videos, einmal in der Woche so ein Video reinzustellen, das hält mich jetzt nicht fit. Deshalb habe ich wieder angefangen zu laufen. Meine Hüfte und mein Knie funktioniert wieder einigermaßen, und deshalb war ich doch jetzt öfters auch wieder im Wald laufen. Und sonst, es gibt ja unzählige Apps jetzt, was irgendwelche Leute hochladen, was man für Übungen machen kann. Also ich kenne viele Übungen über die Jahre hinweg und deshalb halte ich mich einigermaßen fit, aber bin natürlich wirklich gespannt, wann es wieder losgeht, wann man dann auch wieder in die Halle gehen kann und wann wir dann auch wieder Gas geben können.
Wie sieht's mit Filme schauen und solchen Zeitvertreiben auf der Richard und ich haben letzte Folge ein bisschen über Tischtennisfilme geredet. Richard, hast du eigentlich Balls of Fury angeschaut? Das hatte ich dir als Hausaufgabe aufgegeben.
Asche über mein Haupt. Also ich kriege einen Minuspunkt. Ich habe mich tatsächlich nur so ein bisschen eingelesen, ehrlicherweise noch nicht angefangen zu schauen. Aber ich habe mit einem Bekannten drüber gesprochen, aus meinem Heimatverein in Langselbold. Der hat mir den tatsächlich empfohlen auch. Also insofern, ich bin jetzt in der Bringschuld.
Ja, das gibt einen Strich, ne? Bei 3 Striche gibt es einen Hinweis und irgendwann einen blauen Brief. So ist das, so läuft es hier. Und dann wirst du vielleicht ausgetauscht. Aber nee, wisst ihr nicht, natürlich nicht. Aber ich muss zugeben, ja. Ich habe auch nur angefangen. Ich habe die ersten 20 Minuten geguckt. Es ist schon ganz schön der Trash, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob ihr Dodgeball voll auf die Nüsse kennt oder sowas wie Happy Gilmore jetzt aus dem Golfbereich. Also da ist Tischtennis dient da quasi nur als Geschmacksträger für eine klamaukige Story mit einem chinesischen Lehrmeister und einem chinesischen Bösewicht, der dann Tischtennis spielt und so. Also es ist schon extrem selbst sein. Ja, Rossi, hast du denn einen favorisierten Tischtennisfilm oder eine Tischtennis-Doku, die du unseren Zuhörern empfehlen kannst?
Es gab ja, glaube ich, eine Doku über Timo Boll, Lars Hilscher.
Klein, schnell und außer Kontrolle, richtig, genau. Ich erinnere mich.
Außer Kontrolle sind sie beide, ob sie noch schnell sind. Der eine ist immer noch schnell, beim Lars wird es ein bisschen langsamer. Aber das war ganz nett gewesen und unseren WM-Film von der WM in Dortmund finde ich eigentlich auch ganz nett gemacht. Aber sonst schaue ich mir eigentlich wenig Tischtennis an. Also ich habe eigentlich kein Interesse, zu Hause mir Tischtennis anzuschauen. Der Richie ist ja da ein bisschen weiter, der schaut ja gerne Tischtennis dann auch an. Aber ich bin eigentlich froh, wenn ich mir was anderes anschauen kann. Und ich bin zurzeit bei Serien gelandet, schaue ja sehr viele Serien, natürlich Haus des Geldes geschaut und jetzt, nachdem Game of Thrones beendet ist, sind wir gerade bei den Vikings dran. Also ich bin so ein Serien-Junkie, immer wenn ich irgendwo unterwegs bin, auf dem Laufband oder auf dem Fahrrad sitze, schaue ich mir dann eigentlich immer die 45 Minuten dann eine Folge an und deshalb komme ich da eigentlich bei so Turnieren immer recht weit, wenn ich morgens, während meine Spieler noch im Kraftraum, im Bett liegen, ich im Kraftraum schon bin, schaue ich da eigentlich immer eine Folge und das passt eigentlich ganz gut.
Ihr müsst nämlich wissen, dass unser geschätzter Bundestrainer mit sehr, sehr wenig Schlaf auskommt. Und wir machen dann ja manchmal den Morgensport zusammen, aber eben die ganz, ganz frühen Einheiten, die muss er dann oft alleine machen, weil der Großteil der Spieler dann eben tatsächlich sich nochmal zur Seite legt. Aber wenn alle schon das zum Frühstück sind, dann hat Rossi meist schon die ersten 2-3 Stunden hinter sich.
Also das war ganz witzig bei den Europe Games, hatte ich ja das Zimmer gehabt oder den Raum gehabt mit dem Lars zusammen. Und der Lars ist ein Mensch, der eher abends ein bisschen länger wach bleibt und dann nochmal entweder an seiner Arbeit war er dran gesessen für seinen Diplomtrainer oder er hat mal auf seinem Handy geschaut und da war ich auch noch mit wach gewesen, aber der Lars hat dann am nächsten Tag dann bis 8-9 Uhr geschlafen und ich war aber schon um 5:15 Uhr, 5:30 Uhr mit der Erste, der dann unterwegs war im Kraftraum mit meistens 1-2 Boxern, die auch früh unterwegs waren, keine Ahnung, wieso die so früh unterwegs waren. Und der Lars hat dann immer schon, irgendwann ist er dann aufgewacht und hat dann gemerkt, ich war schon unterwegs gewesen. Also das war ganz witzig. Und beim Richie ist es kein Problem, weil der sich manchmal morgens auch rausquält und dann auch unterwegs ist.
In Halmstadt bin ich auch ein, zweimal mit euch joggen gegangen. Ich fand, mit dir ging es noch. Du hattest da, glaube ich, auch so ein bisschen Knie oder so. Genau. Aber mit unserer Physio, mit der Birgit, das war hart. Also da habe ich einmal gelitten den restlichen Tag, weil die ein Tempo vorgelegt hat. Das war ein bisschen, ich würde mal sagen, fast eine Minute schneller pro Kilometer als mein eigenes Tempo. Da habe ich gelitten. Aber das ist ja schon Tradition bei euch, dass ihr bei großen Veranstaltungen, zumindest bei denen ich jetzt dabei war, ihr seid ja auch viel auf der World Tour unterwegs, dass ihr dann da immer ein bisschen laufen geht, ein bisschen Frühsport macht. Das ist schon lobenswert und beeindruckend.
Ja, anders ist schwierig, wenn du den ganzen Tag in der Halle bist und abends dann was zu machen, ist immer sehr schwierig, weil du bist ja dann den ganzen Tag dann ja mit den Jungs unterwegs, von Hotel, Halle, Videoanalysen, Gespräche, und da bist du immer ganz froh, wenn du auch mal so einen Ausgleich hast, und das passt eigentlich ganz gut, und dem Tempo wirst du dich auch anpassen, du bist ehrgeizig und das schaffst du, da bin ich sehr, sehr optimistisch.
Es ist, um mal kurz rein zu grätschen, natürlich auch nochmal eine Möglichkeit zwischen Rossi und mir, weil wir dann eben da ein ähnliches Tempo haben, sich auch nochmal ganz gut auszutauschen, ein bisschen runterzukommen auf der einen Seite, auf der anderen Seite nochmal so ein paar Sachen zu besprechen. Wir haben das auch mal geplant, jetzt helft mir, ich glaube, es war 2016, als wir eben im Olympischen Dorf so unsere Runden gedreht haben und dann noch ein paar Sachen absprechen wollten. Und dann kam irgendwann Sabine Winter dazu. Wir haben dann versucht, das Tempo von Sabine aufrechtzuerhalten. Wir haben das ein bisschen geschafft, aber es hat dann dazu geführt, dass wir uns nicht mehr unterhalten konnten, weil das Tempo war dann doch höllisch hoch. Also am Ende, wenn ich jetzt mal so überlege, Sabine und Birgit, ihr zwei, ihr müsst mal gemeinsam laufen.
Das stimmt, ja. Das war in Halmstadt auch so. Da war ich auch mit Rainer laufen und dann kam Sabine, die ist an uns vorbeigeschossen, ist dann rumgedreht, ist dreimal um uns aus rumgetänzelt und ist dann weiter weggeschossen, so wie der Roadrunner, dieser Miep, Miep, Tschu. Also das ist kein Spaß mit ihr. Der Film Die Chinesen Europas ist natürlich auch legendär und auch sehr gut gemacht von Milan Skrobanek zur WM 2012, wurde euch so ein bisschen begleitet, ist echt eine ganz, ganz coole Sache. Den gibt's, glaube ich, auch zu kaufen oder ist sogar on demand verfügbar seit ein paar Jahren oder Monaten. Genau. Ja, wir haben wieder viel Feedback von unseren Zuschauern bekommen nach der letzten Folge, auch sehr umfangreiche, qualitativ hochwertige, und ein Wunsch war, so eine Art Retro-Rubrik einzuführen, und ich habe mir gedacht, man könnte das integrieren, ich habe es letzte Woche schon so einen Sprachfehler gehabt, integrieren in unsere Netzroller der Woche-Kategorie, also da nicht nur Events zu besprechen, sondern Spieler, und der Zuhörer David Engel war das, der hat einen ganz besonderen Wunsch gehabt, nämlich über Kalinikos Krianka zu sprechen.
Okay.
Und ich denke, über den könnt ihr auch ein paar Stories erzählen, oder? Was fällt euch als erstes ein, wenn ihr an Krianka denkt?
Ich habe ein legendäres Turnier mit ihm zusammengespielt, Qatar Open. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Das ist schon sehr, sehr lange her. Aber wir haben zusammen Doppel gespielt. Und Kalinikos ist jetzt nicht der ausgemachte Doppelspieler. Und wir haben die erste Runde gespielt, haben gewonnen, danach zusammengesetzt, und er sagte dann zu mir, das war ganz witzig gewesen, also spiel bitte nicht zu gut deine Rückschläge, weil immer wenn du gute Rückschläge spielst, bekomme ich auch wieder einen kurzen Ball zurück, und kurz bin ich nie gut. Also spiel lieber ein bisschen höher, dann spielen die einen festen Ball, und das ist meine Stärke, da kann ich noch fester zurückspielen, und wenn es zum Topspin geht, geh bitte schnell zur Seite, weil ich habe eine sehr große Bewegung. Da kann ich da mit meinen großen Bewegungen dann richtig Druck aufbauen. Also das war für mich ganz interessant, weil ich habe ja mit vielen Doppelspielern zusammengespielt, und wir haben sehr viel kurz gespielt und sehr viel auch taktisch gut gespielt. Aber das war mal komplett was anderes. Aber wir haben am Ende die Qatar Open gewonnen, die ja immer gut besetzt sind. Also irgendwie hat es doch gepasst. Aber das war so Kalinikos live. Also spiel nicht zu gut, weil ich muss feste Bälle bekommen, dass ich noch fester spielen kann. Und es ist ja wirklich beeindruckend, ihn immer spielen gesehen zu haben. Die Topspin-Rallies, die großen Bewegungen. Also das war schon immer richtig, richtig gut gewesen.
Und es zeigt, also das ist das, was ich dann nochmal so herausarbeiten würde. Ich habe ihn aus der Zeit in Ochsenhausen so ein bisschen auch eben kennengelernt, hat ja lange in Ochsenhausen gespielt. er hatte ein unglaubliches Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Also genau das, was du beschreibst, Rossi, dass er sagt, ja, also sobald der Ballwechsel läuft, wer soll mich denn schlagen? Was mache ich eigentlich hier, weil ich gewinne den Ballwechsel sowieso? Also dieses herausragende Selbstvertrauen, das hat er ganz, ganz lange eben mit sich genommen und ja, also war wirklich auch so, dass er, egal gegen wen er gespielt hatte, immer das Gefühl hatte, dieses Spiel gewinne ich und ja, konnte es gar nicht glauben, wenn er mal ein Spiel verloren hat.
Ja, der ist ja auch extrem beliebt, also es gibt ja so ein paar Spieler, so ein paar nicht-deutsche Spieler wie Vladi oder Michael Mays oder er jetzt, die extrem beliebt sind bei den Tischtennis-Fans. Ist es denn das dann gewesen bei ihm, dass er so spektakulär gespielt hat und auch so emotional dann war am Tisch? Frage geht an beide natürlich.
Ja, ich denke schon. Also spektakuläre Spiele hat er ja wirklich immer gemacht, egal ob es in der ersten Runde war oder dann im Finale. Und so wie Richie schon gesagt hat, durch das Selbstvertrauen, das er hatte, hat er natürlich dann sich auch mit allen Spielern auch sozusagen angelegt und hat da versucht, wirklich auch immer diese großen Ballwechsel zu spielen. Und deshalb würde ich schon sagen, dass er zu einem der Spielerkategorien gehört, die wirklich immer gut anzusehen sind. Das ist ja wie fast ein Abwehrspieler, wo auch die Leute sehr, sehr gerne sehen. So ist es bei ihm auch. Und ich sag mal, Mays ist ein Spieler, mit dem habe ich ja lange zusammengespielt und bin ja auch wirklich sehr, sehr freundschaftlich mit ihm zusammen immer unterwegs, haben heute auch noch immer Kontakt. Es ist ein Spieler, der einfach zu wenig auf der Tour gespielt hat. Der war zu früh draußen gewesen, weil er zu oft verletzt gewesen ist, weil sein Spielsystem, auch seine Spiele, die er vor allen Dingen auch bei der WM dann hatte oder auch bei Olympia dann hatte, sind ja dann auch schon legendär. Und Vladi, okay, man, der Spieler, der ist ja schon so lange auf dem Turniercircuit, immer ja sehr nett zu den Leuten, sein Spielsystem sehr schön anzusehen, weil er einfach ein gutes passives Spiel hat, aktiv dann immer die Bälle gut übernehmen konnte, aber er halt in der Generation groß geworden ist. Es wäre so, wenn Waldner jetzt noch spielen würde oder Persson oder Primorac oder Gassian, alle Spieler, ja, die alle irgendwo so einen Legendenstatus haben und deshalb wollen die Leute die Spieler dann auch immer wieder sehen und deshalb gibt es dann auch immer tolle Ballwechsel von denen und die Spieler gibt es heute leider viel zu wenige.
Und da hat natürlich auch, wenn man mal guckt, weil du von Legende gesprochen hast, ja, da trägt natürlich YouTube auch einiges dazu bei. Da sind ja Spiele, die wo man jetzt sagt, das ist legendär gewesen, die man eben ja vor ein paar Jahren gar nicht mehr so auf der Agenda gehabt hätte. Und jetzt bekommt man das plötzlich nochmal mit, Samsonov gegen Krejanga. Gerade diese beiden, die passten ja wirklich zusammen wie Mann und Frau. Der eine mit dem sehr guten Passivspiel, der andere mit dieser extremen Rückhand, ja, diese Durchschlagskraft. Und ja, es ist also total gut, diese beiden zu gucken. Und vielleicht, wenn man sich so diese alten Videos mal anschaut, also was Kali immer gemacht hat, der hat sich immer Fixpunkte gesucht. Das hätte auch der Trainer sein können, war aber nicht immer. Und wenn man dann so als Spieler oder Trainer auf der Tribüne saß und Kali hatte einen dann mitunter so ja fixiert, dann konnte man sicher sein, das blieb auch einige Ballwechsel so. Also man hat immer das Gefühl, er hat einen Fixpunkt, egal wer das jetzt gewesen ist, und den sucht er sich so ein klein wenig. Und ja, doch, man kann das auf den Videos zum Teil ganz gut sehen, wenn sie mal dran nachzoomen. Also der Kali hatte da wirklich immer so einen stechenden Blick, will ich mal so formulieren.
Ja. Es gibt auch legendäre Videos bei YouTube. Also die möchte ich den Zuhörern ans Herz legen, die legendären Videos von Richard Brause sich anzuschauen. Da seht ihr mal einen guten Aufschlag und eine gute Vorhand.
Ja, da habe ich auch einige. Wir haben ja auch schon mal überlegt, einen eigenen Kanal für den Podcast zu machen. Da könnte ich dann auch ein paar von diesen alten Gönnern spielen und so mit reinstellen. Da sind gute Sachen dabei. Aber bei Krejanga ist ja so, der hat ja auch wirklich erfolgreich gespielt. Ich glaube, der war Nummer 7 der Welt, war bei WM 2003 im Halbfinale Vize-Europameister 2-2, damals gegen Boll verloren im Finale, wo Boll seinen ersten Einzeltitel bei einer EM gewonnen hat. Also der hat auch richtig, richtig gut gespielt, ja. Und halt die Rückhand Wahnsinn, vielleicht wurde ich von ihm inspiriert einst. Nur so weit gereicht hat es dann leider nicht. Aber ein verrückter Typ, ja. Und gibt es irgendwas, Rossi, irgendwas, ja, einen vergleichbaren Spieler auf der Tour, weil du gesagt hast, solche Leute fehlen auch, aber siehst du da irgendwelche, die da in diese Richtung, in solche Fußstapfen oder in solche Rollen auch reinsteigen können?
Ja, ich denke, das ist ja auch dann einfach auch zeitbedingt. Also ich glaube schon, dass so ein Spieler wie Calderano als Beispiel, der ja auch große Bewegungen spielt, vielleicht in 10 Jahren dann auch so weit ist, dass man sagt, Wahnsinn, was der dann gespielt hat. Der macht ja auch tolle Spiele. Deshalb glaube ich, dass man sowas sich auch erstmal aufbauen muss. Ja, natürlich fehlt dem Kalinikos diese großen Titel. Also Vladi ist ja natürlich ein Spieler, der natürlich auch diese Titel errungen hat, oder Michael Mays, die bei einer EM oder WM dann auch Medaillen geholt haben und auch ganz oben auf dem Podest standen. Aber ich glaube, dass das auch Zeit braucht. Ja, also klar ist jetzt aktuelle Timo als lebende Legende da noch drin, und ich vergleiche ihn immer so mit Roger Federer, die im Endeffekt dann beide auf ihre Art diesen Sport prägen. Und das, da kommen ein paar Spieler nach, aber die brauchen einfach auch ihre Zeit. Und ich hoffe, dass dann auch nach Boll, Ovtcharov, dann die nächsten deutschen Spieler dann auch kommen, wo man dann vielleicht in 10, 15 Jahren sagt, Wahnsinn, was die für Spiele gemacht haben. Aber ich glaube, dass die Zuschauer schon auch viele Spieler natürlich dann auch über längere Zeitraum auch verfolgt haben, auch in den Hallen dann auch live gesehen haben. Und heute ist es gar nicht mehr so einfach, auch die Spieler dann auch live zu sehen, weil es weniger Turniere gibt dann auch, wo man sie anschauen kann. Und natürlich so ein Spieler wie Mays, Krejanga, Samsonov, die haben natürlich auch unglaublich lange auch in der Bundesliga gespielt. Und da haben einfach auch die deutschen Zuschauer die natürlich auch hautnah gesehen. Ich sag mal, so ein Samsonov, der ist ja damals zu uns nach Düsseldorf gekommen. Das war ja auch ganz interessant gewesen. Der damalige Trainer Mario Amesic, wir hatten mit Petr Korbel einen herausragenden Spieler bei unserer Mannschaft gehabt, der auch in der Liga tolle Bilanzen gespielt hat, der auch sehr, sehr gut in die Mannschaft gepasst hat, als Spaßvogel, aber auch als Punktegarant. Und den wir aber ausgetauscht haben, indem wir Wladimir Samsonov sehr, sehr jung dann zu uns nach Düsseldorf genommen haben, weil wir gewusst haben, wie stark er ist. Aber der hat natürlich dann gefühlt 20 Jahre in der Bundesliga gespielt. Ja, dann klar ist er nach Charleroi gegangen und in Spanien gespielt und jetzt in Russland. Aber der hat in Düsseldorf in dem besten Verein über so lange Zeitraum gespielt, wie Michael Mays auch. Und ich glaube, sowas prägt auch Zuschauer, wenn sie die Spieler wirklich ganz, ganz nah sehen, nicht so wie in den riesen Multifunktionshallen, sondern dann in Düsseldorf im Lichtenbräucher Weg oder jetzt im Center Court, wirklich, da sitzen sie 2-3 Meter von den Spielern entfernt. Und ich glaube, das ist schon was Besonderes dann einfach auch.
Also das was ich vorhin mal von Kalinikos Kranga gesagt habe, so diesen Fixpunkt suchen, diesen im positiven Sinne jetzt meinenden stechenden Blick, das kriegt man natürlich auch nur mit, wenn man live direkt dran sitzt. Man bekommt mit, was der Spieler vielleicht halblaut zu sich sagt, und das trägt alles zur, wir kommen ja von den Legenden, das trägt ja alles zur Legendenbildung bei. Das macht die menschlich, das dann spürt der Zuschauer, Mensch, hier, das bewegt den alles, was da gerade eben im Tischtennis gespielt wird. Und dieser Legendenstatus, der hat natürlich auch damit zu tun, dass jetzt in Deutschland die deutschen Tischtennis-Fans eben über viele Jahre die Top-Leute in den verschiedenen Bundesliga-Vereinen immer wieder gesehen haben. Und ja, natürlich würden wir uns natürlich wünschen, dass noch mehr Spieler wieder in deutschen Ligen eben spielen. Vielleicht auch einfach, so eine Tendenz gibt es ja mal, ein paar aus Asien wieder, aus Korea, aus China. Wollen mal schauen, was sich alles entwickelt.
Ja. Ja, wir haben eine jahrelange Tradition, hätte ich fast gesagt, unsere Gäste mit einem kleinen Quiz zu begrüßen. Das heißt Ping-Pong. Es sind 11 Fragen, Rossi. 11 kurze Fragen mit der Bitte um 11 kurze Antworten. Idealerweise natürlich ein Wort, maximal ein Satz. Bist du bereit?
I'm ready.
I'm here ready. Also ich starte. Die erste Frage, das erste Schlagwort. Dein Lieblingsplatz?
Die Halle.
Spieler oder Trainer?
Spieler.
Waldstadion oder Waldlauf?
Ha. Tja, also Waldstadion. beides.
Na gut, lass ich gelten, beides. Ja. Dein Vorbild, dein Idol?
War Erik Lindh, schwedischer Nationalspieler gewesen, weil er als Linkshänder relativ früh auch schon Erfolge hatte. Aber irgendwann ist es dann soweit, dass man sein eigenes System aufbauen sollte.
Deine beeindruckendste Begegnung?
Dalai Lama. Ich habe ihn kennengelernt in Wiesbaden und das war die beeindruckendste. Weil wenn er in den Raum kommt, dann sind alle anderen kleine Lichter.
Tischtennis ist für mich?
Leidenschaft.
Dein verstecktes Talent, von dem keiner weiß.
Hast du doch ein Video gesehen, Golf.
Dein Spiel des Lebens?
Spiel des Lebens. Gab es viele. Auch im Endeffekt muss ich sagen, Olympia 96, Viertelfinale gegen Kim Tae-soo, war nicht so schlecht von der der Dramaturgie. Ich glaube, das war ganz gut gewesen. Ja.
Ich wollte eben sagen, als die Frage kam, Benedikt, ist das Spiel tatsächlich gewesen, was von meinem inneren Auge hochgeflasht ist. Ja, obwohl es nur in Anführungszeichen ein Viertelfinale war, aber das war outstanding.
Ja, das war Viertelfinale war ein gutes Spiel, gute Ballwechsel, so Krejanga gegen Samsonov. Und dann kam Halbfinale, Roskow gegen Ligulian. Das war dann wie, keine Ahnung, im Tennis, wenn zwei Aufschlagasse gegeneinander spielen, so war das dann auch. Also Katastrophe, weil ich keinen Aufschlag von Ligulian bekommen hat, er mich beherrscht hat und die Zuschauer bestimmt dann gedacht haben, mein Gott, im Viertelfinale hat er noch jeden Ball getroffen, gut gespielt, tolle Ballwechsel und auf einmal geht gar nichts. Aber so ist es im Tischtennis. Mit dem Aufschlag fängt das Spiel an.
Deine bitterste Niederlage als Gegenpol?
Bitterste Niederlage, ganz klar, 92 Olympia-Finale im Doppel. Das war die bitterste Niederlage.
Gegen Wang Tao Lulin.
Ja. Ja.
40 mm oder 38 mm?
Ist mir egal, ich habe draufgehauen.
Und die letzte Frage, dein schönstes Olympia?
Also natürlich die, wo man Medaillen geholt hat, aber ich glaube, das Schönste war Sydney 2000. Das war wirklich toll gemacht und die Menschen waren wirklich sehr, sehr schön und wirklich sehr nett zu den Leuten gewesen. Alle Olympiaden sind besonders, aber ich glaube, dass 92 und 2000 für mich was Besonderes gewesen sind.
Ich glaube, die wenigsten wissen, oder mir war das auch gar nicht so bewusst, dass du bei allen Olympischen Spielen dabei warst, außer 2008. Tischtennis wird ja erst seit 1988 bei Olympischen Spielen gespielt.
Genau.
Und du warst tatsächlich bei allen dabei, außer 2008, entweder als Spieler oder als Trainer. Wie findest du es dann jetzt plötzlich, wenn die Olympischen Spiele verlegt werden, als nicht nur Mr. Tischtennis, sondern eigentlich auch als der deutsche Mr. Olympia?
Ja, also 2008 wäre ich ja gerne dabei gewesen, aber hier dein Kollege, der hat mich ja nicht nominiert.
Ich wollte so drüber hinweggehen über die 2008.
Nein. Er hat ja recht gehabt. Ich war zu schlecht gewesen einfach und so muss es ja bei Olympia einfach sein. Die Besten müssen dabei sein, weil es findet alle 4 Jahre statt und wir haben den Anspruch, alle 4 Jahre um Medaillen zu spielen. Und ich sag mal, es waren wirklich immer ganz besonderen Olympiaden gewesen. Also ich glaube, 88, das war ja ganz strange gewesen, weil wir haben nicht gewusst, findet statt und wo findet statt, in Nordkorea, Südkorea, wo, ob es jetzt am Olympischen Dorf oder weiter weg. Und wir mussten wirklich weit fahren zu unserer Wettkampfstätte. Aber es war wirklich was Besonderes, zum ersten Mal dabei zu sein. Da hast du ja ganz andere Spieler, auch in Deutschland. Da war dann noch Jürgen Klinsmann war dann gewesen und der junge Fritz Walter, also wirklich Wahnsinn. Guido Buchwald, das war schon ganz gut. und danach war ganz klar, wir waren 92, wollten wir Medaillen holen, und so ging es jetzt bei jeder Olympiade so. Wir wollten immer irgendwo erfolgreich sein und deshalb konnten wir oft auch gar nicht die Olympiaden so genießen. Aber die Verlegung war ja unabdingbar. Ich bin mir ja gar nicht sicher, ob die überhaupt 21 stattfindet, ob wir das die ganze Krise dann bis dahin bewältigt haben. Und gab ja jetzt auch von einem Japaner, der das auch gesagt hat, dass er selbst das auch nicht so sieht, dass es 21 stattfinden wird. Aber ja, wir müssen uns vorbereiten und wir waren wirklich, muss ich sagen, gut vorbereitet. Die Spieler waren auch für die WM jetzt in Südkorea gut in Form und ja, wir hätten eine gute Olympiade gespielt. Wir waren an zwei gesetzt in der Mannschaft, haben eine tolle Mannschaft mit Franziska Ovtcharov und Boll. Ja, aber so ist es. Sportler können damit umgehen und die Trainer und der Verband auch. Und wir hoffen, 2021 dann wieder eine erfolgreiche Olympiade spielen zu können, weil das muss man wirklich mal sagen. Ich glaube, es gibt nicht viele Sportarten, die so erfolgreich immer wieder bei der Olympiade gewesen sind. Und das ist schon herausragend, wie der Tischtennissport und der DDB da immer wieder abliefert.
Das ist eine unglaubliche Konstanz, die natürlich auch, ja, Rossi würde das nie so sagen, natürlich auch sehr viel mit dem Namen Jörg Roßkopf in Verbindung steht, nicht? Weil es gibt, glaube ich, wenig Trainer, die ja so eine Vita haben, dass erst den Verband mit Medaillen als Spieler beschenkt haben und dann das Gleiche als Trainer eben auch geschafft haben. Also es ist schon was ganz Spezielles und das olympische Feuer lodert noch in Jörg Roßkopf, würde ich mal so sagen.
Ja, aber ich habe es ja noch nie live gesehen. Ich war ja noch nie bei der Eröffnungsfeier und bei der Abschlussfeier dabei. Also das muss ich irgendwann mal mitmachen dann, ja. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit.
Ihr wisst schon, dass das mittlerweile sehr, sehr restriktiv gehandhabt wird, Rossi, ne? Wir haben ja dann immer die Anfragen, wer geht mit, wer geht nicht mit, aber die Athleten, die dürfen natürlich alle mitgehen. Alles, was an Betreuer und Staff ist, die natürlich vielleicht sogar ja etwas lieber diesen Einmarsch machen würden, da wird jetzt sehr, sehr genau drauf geachtet, bei so einer sehr, sehr großen Mannschaft, wie die deutsche Mannschaft eben ja tatsächlich ist, mit den verschiedensten Sportarten, dass eben dieser Spieler-Trainer-Schlüssel, ja, dass die Betreuer eben nicht unbedingt alle einmarschieren dürfen, weil sonst hätte man am Ende vielleicht eine Mannschaft, die eben einmarschiert mit sehr, sehr vielen Betreuern und sehr, sehr wenigen Athleten.
Ja, es geht ja sogar so weit, und das finde ich jetzt als Außenstehender auch wirklich, wirklich doof, dass die Trainer ja noch nicht mal eine Medaille bekommen beim Teamwettbewerb. Das ist, glaube ich, nach wie vor so, oder? Das ist ja tatsächlich dann schon so, dass der Trainer ja auch oft mit die wichtigste Person ist in so einer Mannschaft, und ausgerechnet dieser bekommt dann keine Medaille, also schwer nachzuvollziehen, oder?
Ja, definitiv. Also ich kann das nicht nachvollziehen. Ich merke das auch immer an, weil das ist ja so, dass du als Mannschaft dich ja über Wochen, Monate, Jahre vorbereitest auf die Olympiade, und am Ende darf der Ersatzspieler und der Trainer nicht da oben stehen und eine Medaille in Empfang nehmen. Ja? Und ich weiß gar nicht, ob es dem IOC so schlecht geht, dass er keine Medaille mehr produzieren können. Aber wenn man so hört, wie viel Millionen sie haben, sollte, glaube ich, auch da die eine oder andere Medaille mehr drin sein. Und ich sehe es halt einfach so, dass erstmal diese Ersatzspieler, das ist eine mega Katastrophe, dass ein Ersatzspieler, der die Spieler ja auch noch einspielt, der die Spieler vorbereitet, dass der nicht damit dabei sein darf. Und das ist ja auch Wahnsinn, falls dann ein Spieler sich verletzt, muss ja der verletzte Spieler dann eigentlich sofort aus dem Dorf raus seine Akkreditierung abgeben. Und danach bekommt dieser Spieler keine Medaille, sondern nur der eingewechselte Spieler. Also da sollte man wirklich auch mal die Kirche im Dorf lassen. Und der Trainer, ich finde, das ist auch so ein bisschen so, wir wollen ja immer, dass wir Übungsleiter bekommen, Trainer bekommen. Aber bei dem größten Turnier, das es gibt und wo die ganze Welt drauf schaut, steht dann kein Trainer oben auf dem Podest. Und ich glaube, das sollte einfach auch dann so, diese Ausschlagskraft ist einfach dann auch da. Okay, zu der Mannschaft gehört auch der Trainer, so wie es ja in Asien immer ist. In Asien, wenn man eine Pressekonferenz mit den asiatischen Spielern, da sagen sie immer, ja, unser Trainer hat uns gut vorbereitet und wir sind ja dem Trainer sehr dankbar. Das gibt es ja fast auf der gesamten Welt dann auch nicht mehr, nur noch in Asien, aber bei der Olympiade, da muss ich sagen, finde ich das total lächerlich und betone das wirklich immer wieder, weil das mich immer sehr, sehr ärgert und ich das nicht verstehen kann, weil wir brauchen die Trainer, wir brauchen die Übungsleiter, die uns ja die Spieler dann auch bringen. Was bringt mir jetzt als Bundestrainer, was bringt mir jetzt, wenn ich die Top-Spieler habe, aber in 5 Jahren, 10 Jahren, 20 Jahren sind keine Spieler mehr da. Wir brauchen ja die Vereinstrainer, die Verbandstrainer, ohne die funktioniert das ja nicht. Und da müssen wir doch ganz klar dieses Zeichen setzen, der Trainer ist dabei, der Trainer ist in der Mannschaft, der Trainer wird vielleicht dann auch so bezahlt, aber der Trainer ist auf jeden Fall dabei und hält die Medaille hoch. Und das ist immer wirklich sehr erstaunlich. Wir achten immer darauf, dass wir danach ein Gemeinschaftsbild machen, wo auch das Staff komplett drauf ist. Aber diese Siegerehrung finde ich immer eine Megakatastrophe und es tut mir immer im Herzen weh, wenn da auch dann nicht der Ersatzspieler dabei ist. Und nur mal ganz kurz, ich habe jetzt länger darüber erzählt, aber bei der Europameisterschaft, ja, da war genau das gleiche Problem gewesen. Ich habe jetzt bei der EM schon ein paar Medaillen geholt und braucht das jetzt auch nicht mehr, aber wollte jetzt meinem Ersatz oder Assistenztrainer Lars Hilscher da aufs Podium heben lassen, dass er die Medaille dann auch nimmt. Und da war mir es untersagt, dem Assistenztrainer damit hochzuholen. Also da muss man auch immer wieder sagen, also da sollte man sich wirklich mal einen eigenen Kopf hacken und sollte dann einfach mal da die Kirche im Dorf lassen, einfach sagen, okay, nimm die Trainer mit hoch und Schluss ist, ja.
Da geht es ja sehr, sehr viel um Wertschätzung. Und jetzt mal unabhängig von finanziellen Voraussetzungen, das sind solche Augenblicke, wo man wirklich auch ein Stück weit belohnt wird. Dass das mitunter auch anders möglich ist, das haben wir bei den European Games gesehen. Eigentlich nach der Verletzung von Patty Solja hätte sie das, in Anführungszeichen, europäisch-olympische Dorf verlassen müssen und hätte auch kein Anrecht auf die Medaille gehabt. Aber da haben die Organisationen ganz kurzfristig und ich finde sehr menschlich irgendwo reagiert, indem sie gesagt haben, Mensch, das ist eine ganz spezielle Situation. Sie hat der Mannschaft sehr geholfen, ist Teil der Mannschaft und hier gibt es noch eine extra Goldmedaille. Also bei den European Games war es möglich. Oft müssen sich die European Games ja anhören, schaut euch nochmal mehr ab von den Olympischen Spielen. Aber in diesem speziellen Fall ist es vielleicht auch andersrum mal eine Idee.
Ja. Ja, das ist ja auch tatsächlich dann ein maßgeblicher Unterschied, Trainer oder Spieler zu sein. Ihr habt ja auch zumindest einige Parallelen in eurer Vita. Nicht nur, dass ihr, glaube ich, euch nur ein Jahr trennt, was euer junges Alter betrifft. Ihr wart ja auch beide Nationalspieler und seid dann relativ zügig ins Trainerbusiness gewechselt. Was ist denn der Unterschied, Trainer zu sein im Vergleich zum Spieler zu sein? Also ich stelle mir vor,
zunächst mal, Benedikt, ist es wichtig, mir einen Unterschied zu machen. Herr Rossi hat den Ball sehr, sehr gut getroffen und ich habe den Ball, ich würde mal sagen, so in den mittelmäßigen Bereich getroffen. Also die Situation war schon so, dass wir viele Jahre tatsächlich auch zusammen Nationalmannschaft gespielt haben, noch viel mehr Jahre den damaligen AB-Kader zusammen genossen haben. Und es war damals eigentlich so ein geflügelter Satz, den wir uns immer so zugespielt haben, wir beide schließen irgendwann mal den AB-Kader ab. Also wir sind alle dabei geblieben, wir sind weiter im OK-PK-Bereich zuständig. Entscheidend ist halt tatsächlich, dass wir beide mit einem unglaublichen Engagement, Rossi sprach am Anfang von Leidenschaft, also das treibt uns beide schon irgendwo an.
So sieht's aus.
Und ja, die Unterschiede, also ich stelle mir das schon schwieriger, also was heißt schwierig vor, man verliert ja, also zumindest an Einfluss, wenn man jetzt auf der Bank sitzt, kann man natürlich das Spiel nicht so beeinflussen, zumindest das Gefühl nicht so beeinflussen, wie wenn man selber spielt. Wie ist das und wie unterscheiden sich auch die Aufgaben und vielleicht, wie man damit umgeht?
Ja, also ich denke, es ist schon ein, was ganz anderes, wenn man dann als Trainer arbeitet. Als Spieler bist du für dich selbst zuständig. Du bist dafür zuständig über die Siege und Niederlagen. Deshalb habe ich gerne Mannschaft gespielt, auch doppelt gespielt, weil ich gerne auch zusammen mit jemandem das geteilt habe. Aber als Spieler ist es doch so, da, okay, du gehst zum Training, trainierst, gehst nach Hause und alles ist gut. Bist Profisportler, verdienst gutes Geld, das Leben ist schön und alles ist gut. Als Trainer musst du dir Gedanken machen über eine komplette Mannschaft. Das sind ein paar Spieler mehr und jeder Spieler will natürlich, dass er der Spieler ist, um den du dich als Trainer am meisten kümmerst. Ja? Und da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Charakteren in der Nationalmannschaft. Die gab es schon immer und die gibt es auch jetzt in der Mannschaft. Und deshalb macht mir das unglaublich viel Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Also erstmal muss ich das auch sagen, dass es seitens des Verbandes natürlich ein perfektes Arbeiten ist, weil der Verband einem da freie Hand lässt, das Präsidium da wirklich tolle Unterstützung immer leistet und wir können da wirklich gut miteinander arbeiten und mit den Spielern ist es ein tolles Miteinander, weil wir alle Ziele haben, wir wollen uns alle verbessern. Ich als Trainer mit meinem Trainerteam, ich bin froh, dass da viele Trainer drin sind, die auch Erfahrungen haben, die mir immer wieder helfen, mich zu verbessern. Und vor allen Dingen auch viele Spieler da sind, mit denen ich auch zusammen gespielt habe, aber auch Spieler da sind, die neu dazukommen, aber die unglaublich ehrgeizig sind und auch den Weg, den wir vom DDB und vom Trainerteam vorgeben, den auch durchziehen wollen. Und klar, gibt es Erfolge, die wir haben, aber auch Misserfolge. Und es geht aber immer wieder weiter, weil wir langfristige Ziele haben. Und ja, ich bin sehr froh, als Trainer arbeiten zu können. Aber ich muss den Jungs sagen, spielt, und das sage ich immer wieder zu ihnen, spielt so lange, wie ihr könnt, weil es gibt nichts Schöneres, wie Profisportler zu sein. Als Trainer wird es dann ein bisschen schwieriger. Aber ich habe lange genug gespielt und war froh, dass ich dann 2 Jahre Assistent war vom Ritchie und danach 2010 ja den Laden dann übernommen habe mit wirklich sehr, sehr guten Trainern, die mir an der Seite gestanden sind und immer noch stehen. Und es macht sehr viel Spaß, immer wieder rumzureisen, zu fahren und ja zu sehen, wie sich die Spieler auch selbst in Spieler im gehobenen Alter wie Timo Boll noch weiterentwickeln kann. Und da hat man ja dann auch seinen Beitrag dazu gegeben.
Ja, du hast 10-jähriges Jubiläum, fällt mir da jetzt ein, dieses Jahr. 10-jähriges Trainerjubiläum. Sozusagen.
Hey, gibt's, ich muss mal gucken, vielleicht gibt es eine goldene Nadel. Da müssen wir mal nachschauen.
Ja, genau.
Vielleicht soll ich beim Präsidenten anrufen, vielleicht gibt es eine Gehaltserhöhung.
Ja, oder eine dicke Party. Also das da bin ich mal gespannt. Ja, aber es ist ja auch so als Trainer, man muss ja halt auch wahrscheinlich sehr schwierige Entscheidungen treffen. Also gerade dann bei Nominierungen und so, du hast vorhin 2008 angesprochen. Ich weiß nicht, ob Richard da nochmal Stellung zu nehmen will zu seiner Nominierung und Nicht-Nominierung. Aber das stelle ich mir also dann auch sehr schwierig vor, dass man wirklich auch Menschen enttäuschen muss. Aber wahrscheinlich nehmen das die Spieler dann auch schon auch sportlich, oder? Also Frage geht an beide natürlich, auch an Richard. Der hat das ja genauso miterlebt. Oder tut es noch?
Ja, also aus meiner Sicht ist es schon so, dass man als Trainer, es ist ja wirklich wichtig, dass man ein bisschen mehr sich auch Zeit nimmt für die, die man nicht nominiert. Weil im Tischtennis ist es so, ich sage häufig, dass in der Nationalmannschaft jeder kriegt ein Stück vom Kuchen ab. Und das bedeutet nicht, wenn man jemand mal nicht nominiert hat, dass da bei der nächsten WM oder bei der nächsten EM oder bei den nächsten Olympischen Spielen nicht auf den Zug dann aufspringen kann. Deswegen ist es so wichtig, sich eben mit den Spielern auch in so einer schwierigen Entscheidung immer auseinanderzusetzen. Es ist ganz einfach zu sagen, du bist dabei, den Rest kriegen die meisten Spieler dann sowieso schon nicht mehr mit, weil dann hat man einen großen Haken gesetzt und man ist erstmal so entspannt. Man muss tatsächlich sich mitunter die Zeit nehmen, auch wenn natürlich die Diskussion man auch nicht jetzt zu tief führen darf, mit Spielern, die man nicht nominiert hat.
Es ist wirklich schwere Entscheidung, die man treffen muss, aber das habe ich sehr, sehr früh gemerkt, in meiner aktiven Zeit auch noch. wo ich ja mit vielen guten Trainern zusammengearbeitet habe und auch viel mit den Trainern gesprochen habe, auch früh schon, speziell in meiner Düsseldorfer Zeit, sehr, sehr früh mehr oder weniger auch Assistent war von Mario Amesic, viel besprochen habe, viele Aufstellungen besprochen habe. Aber es ist so, der Trainer muss die Entscheidung treffen. Der Trainer trifft die Entscheidung ja nicht nur, weil er jetzt den einen Spieler nicht mag, sondern er will ja auch Erfolg haben. Und das müssen die Spieler akzeptieren. Ja? Der Trainer trifft die Entscheidung in seinem Trainerteam. Und das ist unsere Aufgabe. Das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Ganz klar, weil mir natürlich auch die Spieler ans Herz gewachsen sind. Und es ist immer Tage davor, die schwer sind, wenn man weiß, jetzt wird die Entscheidung getroffen. Das ist wirklich immer die schwierigste Phase eines Trainers. Aber das ist auch die Phase, wo ein Trainer einfach auch gefordert ist. Weil einer muss es sagen, einer muss es dann auch kommunizieren. Es ist immer so, dass natürlich jeder Spieler denkt, natürlich muss ich ihn nominieren. Natürlich muss ich ihn nominieren, aber da muss er mir das zeigen und da muss er das in jeder Trainingseinheit zeigen und da muss er das natürlich auch in Wettkämpfen zeigen. Die Spieler haben Möglichkeiten, heute viele Wettkämpfe zu spielen und deshalb wollen wir immer die bestmögliche Mannschaft zu den jeweiligen Turnieren nominieren. Und wenn man nicht nominiert ist, dann muss der Ehrgeiz geweckt werden, dass man beim nächsten Turnier dabei ist, dass überhaupt kein Weg an mir als Spieler dann vorbeigeht. Und so habe ich wirklich viele Spieler, die sehr, sehr ehrgeizig sind und immer wieder heiß sind aufs nächste Turnier. Ich finde es bei einer Olympiade immer sehr schwierig. Das war mit Sicherheit für den Richie damals auch sehr schwierig, die Entscheidung so zu treffen. Ja. Aber ganz klar eine mega korrekte Entscheidung, weil ich einfach ganz klar die Nummer 5 damals gewesen bin. Aber es ist oft so, weil ich weiß halt, die Olympiade ist nur alle 4 Jahre und das ist das Ziel von jedem Spieler. Eine EM, WM, heutzutage sind ja gefühlt jede Woche eine Olympiade, aber zum Glück nur noch alle 4 Jahre oder immer noch alle 4 Jahre. Und deshalb ist es dann immer extrem schwierig, auch die Position zu vergeben, wer spielt Einzel, wer spielt Doppel oder jetzt wer spielt Mannschaft. Und wer ist Ersatzspieler? Das sind immer wieder schwere Entscheidungen, aber einer musste treffen. Und Helmut Hampel hat das immer gesagt, das ist die Aufgabe des Trainers, das auch so zu sagen, zu kommunizieren und nicht zu lange darüber zu diskutieren, weil sonst diskutierst du noch wochenlang danach über diese Entscheidung.
Also was mich ja noch interessiert ist bei dir, und das fällt mir immer auf, bei Rossi, wir hatten es letzte Woche mit Richard schon drüber, über Routinen und Rituale und wie man nervös ist auf der Bank, und er hat erzählt, dass er immer mit seinem Bein wippt. Ich habe das Gefühl bei dir, und ich bin ja dann doch mit der Videokamera oder mit dem Fotoapparat da auch gern mal daneben, dass du ein Eisblock bist. Also du hast ja auch, glaube ich, mal gesagt, dass du nie Angst vor einem Spiel gehabt hast. Du wirkst auch als Trainer sehr ruhig und überhaupt nicht nervös. Wie sieht's da in dir aus? Und hast du irgendwelche Methoden, dass du das dann so wegdrückst?
Erstmal ist wichtig, was wir am Anfang besprochen haben, dass ich dann Sport mache, dass ich mich ein bisschen entspanne. Aber so wie du gesagt hast, ich habe als Spieler wie als Trainer alles erlebt und ich habe die Spieler mit meinem Trainerteam perfekt vorbereitet. Die Spieler sind gut vorbereitet und am Ende müssen es die Spieler genauso wie der Trainer auch versuchen zu genießen. Und wenn der Gegner besser ist, dann ist er besser, dann müssen wir mehr machen, dann müssen wir irgendwas verändern. Und so gehe ich auch als Trainer da auch rein. Der Dima würde jetzt, wenn er da dabei wäre, würde er mir mit Sicherheit ein Bild schicken, wie ich bei der Olympiade mit geschlossenen Augen, den Kopf senkend, dann da sitze, weil ich da bei der Olympiade, und das ist tatsächlich auch oft nur bei der Olympiade, weil da finde ich der Druck extrem hoch, die Augen zu hatte und mir manche Ballwechsel nur noch über meine Ohren dann anhöre und gar nicht mehr hinschauen kann. Also da muss ich sagen, sonst 99% aller anderen Spieler ist für mich überhaupt kein Problem. Da bin ich wirklich sehr, sehr entspannt. Aber bei der Olympiade muss ich sagen, eine mega Anspannung. Da ist es auch so, dass man normalerweise nach der Olympiade Trainer wie Spieler in eine längere Pause schicken sollte, ja.
Richard, ist das auch so ein bisschen vielleicht also einer von Rossis Qualitäten, diese Ruhe und Gelassenheit, die er ausstrahlt und auch vorlebt? Auf der anderen Seite aber auch die Disziplin?
Ja, also ich würde auf zwei Dinge abheben. Ich habe es vorhin schon mal so ein bisschen plakativ formuliert. Also die Flamme lodert. Es ist tatsächlich so, dass ich wenig andere, und ich habe wirklich sehr, sehr viele Trainer in den letzten Jahrzehnten kennengelernt, aber wenig andere Trainer, die eben mit einer vergleichbaren Leidenschaft fürs Tischtennis eben brennen. Ja, und dann gleichzeitig auch einen sehr, sehr guten analytischen Verstand eben mitbringen, das eben tatsächlich auch deutlich kommuniziert, auch eben in dieser Betreuungssituation sehr, sehr deutlich kommuniziert. Ich glaube, insgesamt macht das eben tatsächlich diese Mischung Jörg Roskopf aus. Es gibt vielleicht den einen oder anderen, der ähnlich hohe Leidenschaft hat, aber der hat dann nicht diesen ganzen analytischen Verstand, und man muss es ja auch kommunizieren und rüberbringen. Ich begleite das ja sowohl bei den großen Meisterschaften oder auch auf den Lehrgängen. Da ist schon eine klare Linie drin, und es ist ein sehr guter Respekt von den Spielern eben vor dem Jörg Roskopf vorhanden. Einmal natürlich vor dem, was er als Spieler erreicht hat, aber auch vor dem, was er irgendwo als Trainer darstellt, als Trainer eben, oder für was er als Trainer steht. Und das ist natürlich Leidenschaft, Know-how und eben sehr, sehr gutes analytisches Wissen.
Also auf der Bank muss ich sagen, da ist der Dima der Schlimmste. Also wenn der auf der Bank sitzt, der wechselt ja fast jeden Ballwechsel irgendeinen Stuhl, weil er so abergläubig ist, und wenn es nicht funktioniert mit diesem Stuhl, dann geht er auf den nächsten Stuhl. Also bei der Olympiade ist es ja, also ist ja wirklich ein Trauerspiel auf der Bank, wenn du dann sitzt, und da gibt es ja Spiele, da sitze ich ja alleine auf der Bank dann. Und wenn dann der Dima dazukommt und hat dann die Auswahl an 3 oder 4 Stühlen, dann rückt er da ständig hin und her. Also der Kerl ist Wahnsinn, der ist sehr nervös dann auch immer, aber das muss man auch sagen, und da bin ich auch wirklich sehr, sehr glücklich drüber. Ich habe Spieler, die einfach ein unglaubliches Fachwissen einfach haben, ob das jetzt der Timo ist, der sehr ruhig ist, aber wenn er was sagt, dann weißt du, okay, jetzt machst du mal die Ohren auf und hörst mal zu. Und bei Dima ist es einfach so, der hat ein taktisch richtig gutes Verständnis dann auch und kann sich auch in die Rolle des Trainers reinversetzen. Und das habe ich den Jungs klar gesagt. Sie können gerne auch den Spielern auch mal sagen dann, aber erst mit mir besprechen, ob ich auch da der gleichen Meinung bin. Und das passt immer ganz gut. Und das muss ich sagen, ist in der Nationalmannschaft bei allen Spielern so, vor allen Dingen, wenn sie viel Erfahrung haben, also ob das jetzt auch Basti ist, also die auch große Turniere und große Spiele gemacht haben, die haben ein gutes Verständnis und Gespür dafür, was da passiert. Und Franz wächst da jetzt so langsam rein. Und da muss ich sagen, also die großen drei, also Ovtcharov, Boll, Steger, die bei der Olympiade uns ja wirklich viele Medaillen geholt haben, die können das perfekt. Und das ist meine Aufgabe, da auch die anderen Spieler reinwachsen zu lassen, weil das ist ein großes Plus gegenüber allen anderen Nationen, weil wir Spieler haben, die sich rein versetzen können in die Lage des Spielers, der jetzt an der Platte steht, und wollen ihm wirklich 100% helfen. Das war in meiner Anfangszeit als Spieler damals mit 14, 15, 16, war die Nationalmannschaft sehr zerrüttet gewesen, und da war es nicht so gewesen, dass jeder gehofft hat, dass der Spieler vorne gewinnt. Aber heute ist es so, dass es wirklich ein richtiges Team ist, und es macht sehr, sehr viel Spaß, mit diesem Team zu arbeiten.
Ja, und Dima ist ja neben dir der Einzige, der eine Einzelmedaille bei Olympia gehört hat, trotz seiner Nervosität. Also der Erfolg gibt ihm ein bisschen recht. Und das ist auch tatsächlich eine Frage von einem Zuhörer und vom User, die ein bisschen darauf abzieht an dich, Rossi. Mit welcher Einstellung oder welchen Tricks du es in deiner Karriere geschafft hast, er schreibt wortwörtlich, der User, immer derjenige zu sein, der in der Halle am härtesten trainiert hat und das auch an seine Spieler weitergibt. Also mit welchen Tricks oder mit welchen ritualen Einstellungen du dich da immer wieder motiviert hast. Gibt es da dein Geheimrezept, das Rossi-Geheimrezept?
Okay, als Spieler war ja ganz klar gewesen, also das begnadete Talent hatte ich nicht gehabt. Deshalb musste ich dafür arbeiten, um dieses Talent dann zu bekommen. Und ich hatte ganz klar mir Ziele gesetzt, sehr langfristige Ziele. Und an denen habe ich einfach tagtäglich gearbeitet. Und ich war immer froh gewesen, dass bei mir in Düsseldorf und in der Nationalmannschaft Kollegen da waren, die das auch so gesehen haben. Ja, vielleicht wird jetzt Peter Franz sagen, ja, die Bekloppten haben viel zu viel trainiert und deshalb war er zu oft verletzt gewesen. Aber so muss ich sagen, mache ich das jetzt als Trainer. Ich habe einfach verschiedene Arten von Spieler. Also ich kann jetzt nicht den Timo Boll trainieren lassen wie Dimitri Ovtcharov, kann aber auch den Dimitri Ovtcharov nicht trainieren lassen wie den Dimitri Ovtcharov vor 10 Jahren. Also da gibt es auch Unterschiede. Und deshalb bin ich, ich glaube, die Journalisten hören es gerne, Jörg Roskopf, der harte Hund als Trainer. Also es ist Respekt da, so wie Ricci das gesagt hat. Es ist auch Ruhe in der Halle. Es wird sehr, sehr konzentriert trainiert. Aber es nimmt jeder Spieler, kann sich auch seine Zeiten dann auch nehmen, wenn er mir das begründet, dann kann er auch da aus dem Training rausgehen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt ein Timo Boll da, wenn er sagt, er ist müde, dass er dann noch trainieren muss, weil ich will, dass er dann trainiert. Nee, ich bespreche das mit ihm. Ich glaube, da gibt es einen Unterschied zwischen dem Spieler und dem Trainer, ganz klar, weil man als Trainer einfach für 10, 12, 14 Leute zuständig ist. Als Spieler war ich nur für mich zuständig und ich wollte mehr trainieren als der Letzte, der aus der Halle gegangen ist, und das musste ich sein. Wenn der Ricci halt wieder da ist und wollte halt wieder eine Beinarbeit spielen, dann muss ich halt nochmal eine spielen. Aber wir haben halt hart trainiert, weil wir gewusst haben, die Schweden waren besser und begnadeter, und ein Franzose oder ein Belgier oder ein Chinese, die haben einfach mehr gemacht. Und ich habe mit 14 war ich 4 Wochen in China, und das war eine sehr prägende Zeit, und genau das habe ich gewusst. Ich muss genauso viel arbeiten, wenn nicht sogar mehr wie andere.
Ja, eine weitere Frage war, und das müssen wir jetzt auch nicht in jedem Detail besprechen, war, ob du Patrick Franziska den Sprung in die Top 10 zutraust und ob es noch andere Spieler ja aus deinem Herrenkader gibt, den du den Sprung in die besten 10 Spieler der Welt zutraust.
Natürlich, also ich traue es Franz zu, traue es auch weiterhin Boll Ovtcharov zu, dort reinzurutschen, die sind ja immer so an der Grenze jetzt, also das sind 3 Spieler, die gehören in die Top 10, und ich habe zurzeit richtig viele gute Spieler, die wirklich heiß drauf sind, die ersten 3, 4 Spieler der Nationalmannschaft, denen das Leben schwer zu machen, und die haben sich super entwickelt, ob das jetzt, ja, will eigentlich auch keine Namen nennen, weil wirklich viele gute Spieler nach vorne kommen, und ich muss sagen, in Düsseldorf und in allen Zentren, die wir haben, wird sehr, sehr gut gearbeitet und trainiert, und es kommen gute Spieler nach, und Franz, weil es war die Eingangsfrage, natürlich ist es sein Ziel und unser Ziel, ihn in die Top 10 zu bringen.
Ja, Corona, unser Lieblingsthema, Richard. seitdem wir diesen Podcast gestartet haben, bring uns doch mal kurz auf den aktuellen Stand, sowohl was den Profibereich betrifft, als auch den Amateurbereich.
Ja, also es ist ja so, dass generell sich insofern nicht so viel geändert hat, als dass man sagt, die Gesundheit ist nach wie vor das, was immer wichtiger ist als alles andere. Da müssen wir erstmal ein großes Ausrufezeichen setzen. Es scheint ja so, dass insgesamt Deutschland auf einem ja etwas besseren Weg ist, wenn man den Zahlen und den Nachrichten eben Glauben schenken kann. Und entsprechend gibt es auch ganz vorsichtige Öffnungen der Gestalt, dass eben, ich sag mal, deutschlandweit für Tischtennis, ja, man so eine Art Schichtbetrieb eingerichtet hat, dass eben Bundeskaderathleten, vor allem eben oder in erster Linie die Erwachsenen an einem Tisch eben trainieren dürfen. Man hat so einen Schichtbetrieb, man kann sich das dann so vorstellen, der erste trainiert dann von 9 bis 11, der nächste von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Und so kann man dann doch schon, von einem gewissen geregelten Trainingsbetrieb sprechen, ohne dass es natürlich ein echtes Gruppentraining ist, weil da sind wir noch ein ganzes Stück von entfernt. Bis es eben soweit ist, dass auch die Allgemeinheit wieder deutschlandweit beginnt, Tischtennis zu spielen, wird, denke ich, noch etwas dauern. Gibt jetzt verschiedene Positionspapiere oder Strategien, die der DDDB auch so ein bisschen mitbegleitet hat, die vom DOSB eben ausgegeben werden. Da muss man sagen, der erste Schritt ist im Augenblick Outdoor vor Indoor. Das heißt also, dass man laut darüber nachdenkt, welche Möglichkeiten man eben mit Sportarten hat, die eben wirklich komplett in Outdoor-Bereichen gespielt werden, zum Beispiel Tennis, zum Beispiel Golf. Und das wird, denke ich, jetzt in den nächsten Tagen weiter besprochen. Mhm. Es gibt dazu eben die Sportministerkonferenz, die natürlich dann auch sich mit der Bundesregierung abstimmt. Und letztendlich ist es aber, und das darf man nie vergessen, immer auch eine Länder- und eine Kommunensache. Das heißt, am Ende hat natürlich dann die letzte Entscheidung jede einzelne Stadt, die natürlich dann im Bereich der Gesundheitsämter die finalen Entscheidungen hat. Hier ist es wichtig, gute Hygienekonzepte zu haben, klar gestaffelte Regeln aufzustellen. Und ja, wie gesagt, da sind wir gerade dran. Wir sind auf einem ganz guten Weg, was Kaderathleten angeht. Leider noch nicht so weit, wie man gerne möchte für die Allgemeinheit. Aber da bitte ich eben immer unter der Prämisse, die Gesundheit hat Vorrang, einfach noch so ein bisschen Geduld. Und wir warten natürlich immer auf das, was uns die Behörden, die Regierung, der DOSB eben vorgeben und empfehlen und handeln danach.
Ja, Rossi, wir haben da auch schon viel drüber gesprochen, wie sich die Spieler fit halten und wie die Trainingsbedingungen sind und wie unterschiedlich sind. Was glaubst du als Bundestrainer und als langjähriger Tischtennisexperte, wie die Pause des Welttischtennis verändern wird? Also glaubst du, wenn es dann wieder losgeht, geht es im Prinzip so weiter, wie es aufgehört hat, oder glaubst du, da gibt es irgendwelche Veränderungen?
Ja, schwere Frage ist ja erstmal wie lange dauert das alles noch? Wann können wir unbeschwert dann auch wieder reisen? Man hatte ja vorhin schon mal gesagt, wegen Olympia 21 oder 22. Also, es sind ja auch langfristige Sachen, die da vielleicht im Raum stehen. Tischtennisspieler können sich gut wieder dann reinbringen, weil einfach die Schläge automatisiert sind und man wirklich über einen langen Zeitraum gut gearbeitet hat. Ich glaube, für die Topspieler natürlich ein bisschen weniger das Problem. Aber man muss einfach auch sehen und da auch fair bleiben, wer konnte wie trainieren dann auch. Also ich fand es auch Wahnsinn, wo lange noch über die WM diskutiert worden ist. Ja, wir konnten ja viele Nationen gar nicht mehr trainieren. Ja, und deshalb die Spieler kommen da, glaube ich, auch schnell wieder zurück, weil einfach, und das ist, glaube ich, bei uns allen so, die wir jetzt zu Hause bleiben müssen, die Vorfreude und dann auch die Freude, wenn man dann in der Halle ist oder auch wieder auf der Arbeit ist, die ist einfach dann auch wieder da und dann will man dann Bäume ausreißen und dann geht's voran und man sieht die Kollegen dann auch wieder. Also ich glaube, das ist dann schon mal so ein Fortschritt einfach, aber ich glaube, vom Spielerischen und von den ganzen taktischen Sachen, die dann irgendwann dann im Wettkampf drin sind, das geht natürlich dann auch wieder schnell. Ich hoffe, dass die Top-Spieler, genauso wie die Amateurspieler, dann erstmal Wettkämpfe bekommen, ob das Vereinsspiele dann sind oder bei uns dann auch internationale Wettkämpfe sind und nicht direkt mit einer WM starten, sondern dass man sich wirklich gut vorbereiten kann, weil man braucht Wettkämpfe. Das ist definitiv so. Also das braucht auch mit Sicherheit der Amateursportler. Man kann trainieren und nochmal trainieren, aber die Wettkämpfe und die Wettkampfswerte, die braucht man. Und die sollte man sich dann aneignen. Und wenn nicht, muss man Wettkämpfe simulieren. Da muss man im Training Wettkämpfe spielen, die wirklich zählen, vielleicht um ein Bier im Amateursport oder um eine Cola. Und wir müssen dann irgendwelche Sachen ausloten bei uns bei den Wettkämpfen. Ich habe es bei mir in einem Video gehabt, da muss der Verlierer ein Fahrrad putzen, so muss bei uns vielleicht dann der Verlierer die Halle putzen, keine Ahnung. Also irgendwas muss dann kommen, dass dann der Ehrgeiz geweckt ist, weil so Sachen, wir brauchen Trainingswettkämpfe, ganz klar.
Ich habe jetzt kürzlich gelesen, der Deutsche Tennisbund, die überlegen, quasi eine eigene kleine nationale Turnierserie zu machen, unter Berücksichtigung natürlich der aktuellen Gegebenheiten und so. Ich hatte das mit meinem Präsidenten, dem Michael Geiger, mal geschickt, wir könnten ja so wie beim Golf so eine Pro-Am-Tour machen, wo dann ein Amateur mit einem Profi spielt. Und ich hatte den Richard schon gefragt, ob er dann mit mir spielt, Vorhand-Rückhand-Doppel, Rossi, du kannst dann mit unserem Präsidenten vielleicht ein Team bilden. Nein, im Ernst, ist sowas eine Option? Jetzt, man weiß ja auch nicht, wie lange das noch geht, dass man sagt, okay, wir machen irgendwie einen gearteten Wettkampf, meinetwegen dann auch nur innerhalb des Kaders? Oder Richard?
Ja, also ich denke, da sind wir im Augenblick noch ein ganzes Stück weit weg. Ich sprach von schichtweisem Trainingsbetrieb, das heißt also, wir haben eigentlich einen Tisch. Natürlich dürfen die auch da mal einen Wettkampf spielen und natürlich können die sich auch gerne eine große Box aufbauen. Wir haben im Augenblick wirklich also viele hundert Quadratmeter, die wir eben auf dem Tisch, die wir eben in Abstand haben. Ja, also eine Halle hat dann 400-500 Quadratmeter, wo wir einen Tisch haben. Also sehr, sehr extreme Abgrenzungen, was auch richtig ist. Und ein Wettkampf impliziert ja häufig, dass es eben viele Spieler gibt, die an einem Wettkampf teilnehmen. Ich glaube, da sind wir noch ganz, ganz, ganz weit weg. Erster Schritt wäre einfach wieder zu sagen, jawohl, einmal für die Spitzenathleten, natürlich im nächsten Schritt für den Nachwuchsbereich, Spitzenbereich, aber auch für die Allgemeinheit, Trainingsbetrieb in einer zu bestimmten Art und Weise unter speziellen Vorschriften wieder aufzunehmen. Wettkampf aus meiner Sicht, da sind wir noch ganz weit weg. Das würde ich jetzt gar nicht einschätzen wollen, ob wir jetzt von Wochen oder Monaten sprechen.
Ja, vielleicht zum Abschluss, zum einleitenden Abschluss unserer Folge. Rossi, du hast vorhin schon ein bisschen so gezweifelt, ob das mit Olympia überhaupt wird. Was wird 2021? Der Richard und ich, wir glauben ja immer nur ans Beste und haben auch lange gehofft, dass Olympia noch stattfindet, um dann aber natürlich einzusehen, dass das nichts wird. Die WM wurde jetzt verschoben auf Ende September. Glaubst du, dass es realistisch, dass sie dann da stattfinden wird oder eher nicht?
Habt ihr eigentlich diese Road to Tokyo? Die müsst ihr jetzt verlängern. Road to Tokyo.
Ja, genau, das hab ich zum Franz auch schon gesagt. Also da können wir jetzt noch ein paar Folgen ranhängen, genau.
Also könnt ihr nächstes Mal eine Folge machen, wie ich im Darts dann abziehe. Ich habe viel Darts trainiert und er sagt ja immer, er ist der beste Dartspieler, aber jetzt muss er.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Jetzt muss er dich anschnallen.
Und heute früh hat unser Physio Peter Heckert auch ein Video von Darts rumgeschickt. Also der greift auch an. Ich sage euch, müssen sich alle warm anziehen. Der DTDB attackiert im Darts-Bereich auf höchster Ebene.
Ja, so sieht's aus. Die WM, ich glaube, schwer. Also ich glaube, so wie Richie schon gesagt hat, wir sind weit davon entfernt, überhaupt mit Training und mit Wettkämpfen. Und deshalb sehe ich so eine WM, wo ja viele Nationen zusammenkommen, man reist von überall an. Das sehe ich noch überhaupt gar nicht. Und die Spieler sind da auch zurzeit auch relativ entspannt, wenn man mit ihnen spricht. Aber gut, wir werden alles, was kommt, werden wir nehmen. Und der Turnierkalender 2020/2021 wird ja sehr, sehr voll werden, wird eine neue Struktur der ITTF geben, plus die Turniere, die jetzt noch nicht stattgefunden haben, plus eine WM in der Mannschaft, im Einzel. Also wir werden, uns wird es nicht langweilig werden, wir werden sehr viele Flugkilometer auf unserer Meilenkarte bekommen und werden sehr wahrscheinlich am Ende wieder von der Lufthansa mit Handschlag begrüßt, wenn wir ins Flugzeug einsteigen.
Also das wäre doch mal ein gutes Ziel, weil es würde natürlich auch bedeuten, dass es ein Stück weit wieder eine gewisse Normalität eingekehrt ist. Es ist schon eine große Herausforderung, aber ich sag mal, wir haben das, glaube ich, beim ersten Podcast mal versucht, dieses Glaskugelschauen. Ich bin bisher immer auch noch nicht in die zweite Lehrlingsstufe des Zauberns aufgerückt. Also ich glaube, da müssen wir einfach noch mal ein bisschen einfach Geduld haben und gucken, wie sich alles entwickelt. Hoffentlich in 2020 mit einer gewissen Normalität.
Ja, da musst du vielleicht mit dem Timo mal zu den Ehrlich Brothers gehen. Da kannst du vielleicht noch ein bisschen das Zaubern lernen. Das wird unseren Podcast sicher auch weiter voranbringen. Nein, aber es ist ja tatsächlich so, dass sich gefühlt irgendwie jeden Tag was ändert. Das Tempo hat minimal nachgelassen jetzt, aber es ist immer noch so und ja, man kann immer nur gucken, was kommt.
Ja, ich denke, Podcast perfekt. Ich habe gestern Abend alle Wege für nach Rom gesehen. Also es gibt ja so viele Podcasts, deshalb kann man sich die ja schön anhören, ne?
Das stimmt, das kann man machen, wenn man im Garten sitzt oder auf dem Heimtrainer wie Timo Boll und sich versucht fit zu halten, genau. Ja, Rossi, ich hatte noch so viele Themen hier auf dem Zettel, aber es ist gekommen, wie ich es nicht befürchtet habe, aber wie ich es mir gedacht habe. Wir müssen dich einfach noch ungefähr 10-mal einladen, um alles alles zu besprechen, was es noch zu besprechen gibt.
Gerne, sehr gerne.
Sehr, das klingt gut. Ansonsten, Richard, hast du noch was zu sagen als Namensgeber dieses Podcasts?
Nein, also ich freue mich immer, wenn wir die Möglichkeit haben, eben so im Podcast, man kommt ja wirklich, man merkt das ja, ich finde das ja hochspannend, man kommt ja so richtig ins Erzählen und ins Austauschen. Es ist ja dann fast so, als ob man vergisst, dass ein Mikrofon dabei ist und dass das quasi dann irgendwann on air geht. Also ich finde das ein spannendes Format und freue mich auf jeden Fall schon auf die 4. Folge. Das wird ja fast ein Klassiker.
Genau, und man muss ja auch nur Stichworte geben und schon hast du die Geschichten, zum Beispiel, heute bin ich über den Spieler Dingy gestoßen, ja. der wahrscheinlich auch was sagt, Richard. Aber darüber können wir uns ein andermal unterhalten, über diese traurige Geschichte in deiner Karriere.
Ich sag nur so viel, darüber lohnt sich auf jeden Fall zu reden.
Das ist sehr gut. Das ist ja quasi dann so ein Cliffhanger, wie man von Haus des Geldes oder von Game of Thrones dann auch kennt. Nein, ich bedanke mich bei euch beiden, bei Richard sowieso und auch bei dir, Rossi, für die spannenden Einblicke. Und wie gesagt, wir werden dich mal wieder verpflichten dann. Ansonsten, wie immer unseren Zuhörern, alles Gute, bleibt gesund und bleibt uns und dem Tischtennis treu. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.